Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Diese Woche war eine der schlimmsten, seit der Syrienkrieg ausgebrochen ist. Schlimm vor allem für die Menschen, weil nach dem Ende der Waffenruhe am Montag jeden Tag mehr bombardiert wird. Und das syrische Regime und Russland nun sogar im Verdacht stehen, bunkerbrechende Bomben einzusetzen, also Waffen, vor denen Zivilisten nicht mal im Keller Schutz finden. Aber diese Woche war auch schlimm für die Vereinten Nationen, denn sie zeigt, wie ohnmächtig die UN dem Morden in Syrien gegenüberstehen. Bei einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates wurde der Ton heute deutlich schärfer. Russland wird vorgeworfen, Einfluss auf Assad zu haben, diesen aber bisher nicht einzusetzen. Und man muss den Eindruck haben, Olaf Bock in New York, dass Russland das auch jetzt nicht tun wird.
Nein, ich habe tatsächlich nicht den Eindruck, dass die Russen jetzt einlenken und diplomatisch voranschreiten. Der russische UN-Botschafter hat ja heute noch mal klar gesagt, dass es um den Kampf gegen Terroristen ginge, der hier geführt würde. Und die Terroristen, die Al-Nusra-Front beispielsweise, würden menschliche Schutzschilde nehmen, indem sie die Zivilisten dafür einsetzen werden, würden als menschliche Schutzschilde. Die amerikanische UN-Botschafterin sagte ganz klar, das sei kein Antiterrorkampf, sondern das sei Barbarei, die hier vollzogen würde in diesen kriegerischen Angriffen. Also es war schon eine ziemlich raue Stimmung in dieser Verhandlung mit vielen Vorwürfen. Und der UN-Sonderbeauftragte für Syrien sagte noch ganz klar, sollten jetzt bunkerbrechende Munition eingesetzt worden sein gegen zivile Ziele oder gegen Zivilisten, dann wäre das ganz klar ein Kriegsverbrechen. Also der Ton ist sehr rau geworden hier in New York.
Sehen Sie denn nach dieser Sitzung überhaupt noch den, sagen wir mal, Hauch einer Chance auf eine diplomatische Lösung?
Also im Moment sehe ich da keine Anzeichen in Richtung einer diplomatischen Lösung. Es läuft hier alles eher auf Konfrontation hinaus. Die Umgangsformen sind sehr rau geworden jetzt in New York. Und ich habe ohnehin den Eindruck, dass möglicherweise die syrische und die russische Seite, die jetzt militärische Operationen nutzt, um militärische Erfolge zu erzielen und um danach möglicherweise dann erst wieder bereit zu sein, zu verhandeln.
Danke, Olaf Bock. Ja, das heißt, der Krieg geht weiter. Die von Assad angekündigten Bodentruppen könnten tatsächlich in Aleppo einmarschieren. Und all das ist schier zum Verzweifeln, da den Preis für dieses Machtgeschacher so viele unschuldige Menschen zahlen müssen. Sie sterben im Bombenhagel oder werden so schwer verwundet, dass sie ein Leben lang daran leiden werden. Oliver Meyer-Rüth berichtet, wie verletzten Flüchtlingen im türkischen Gaziantep geholfen wird.
Eigentlich ist sie ein fröhliches Mädchen. Nur manchmal spiegelt sich in Nagams Kindergesicht ihr Schicksal wider. Es sind diese Momente, wenn der 9-jährigen Syrerin aus Aleppo bewusst wird, was ihr fehlt und anderen Kindern eben nicht. Ich bin etwas traurig, denn die anderen Kinder haben beide Beine. Ich würde gerne in die Schule gehen. Meine Mama hat mich schon einmal in eine Schule geschickt. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, aber schon damals hatte ich nur ein Bein. Die Kinder haben mich deshalb so sehr geärgert, dass ich die Schule wieder verlassen habe und nicht mehr zurück wollte. Nagam hat ihr Bein durch einen Raketeneinschlag im syrischen Aleppo verloren. Lange sah die Welt recht düster aus, doch in der türkischen Stadt Gaziantep gibt es ein mit EU-Mitteln finanziertes Therapiezentrum, das Prothesen herstellt und anpasst. Ganz langsam gewöhnt sich das Mädchen an sein neues Bein aus Carbon und Kunststoff. Das Ziel, der Gang mit der Prothese soll möglichst wenig Schmerzen bereiten und gleichmäßig aussehen. Immer wieder kritisiert die türkische Regierung, die Europäische Union habe 3 Milliarden Euro für die Versorgung syrischer Flüchtlinge in der Türkei versprochen. Doch bisher sei nichts davon angekommen. In dieses Projekt fließen seit Jahresbeginn 700.000 Euro. In der Werkstatt des Therapiezentrums werden Prothesen maßgenau angepasst und hergestellt. Thomas Evans betreut die Finanzierung des Projekts. Er sagt, durch das Geld der EU habe man die Zahl der Behandelten deutlich steigern können. Seitdem wir von der EU finanziell unterstützt werden, hat sich die Zahl verdoppelt. Pro Monat können wir jetzt mehr als 30 Invaliden mit Prothesen versorgen. Das Geld der EU hat unsere Möglichkeiten also deutlich verbessert. Und es verbessert auch das Leben vieler Flüchtlinge. Nagam kann jetzt den Spielplatz fast so erleben wie gesunde Kinder. Inzwischen träumt sie sogar von der Zukunft. Eines Tages, so sagt sie uns zum Abschied, wolle sie Lehrerin werden und in ihrer Heimat Syrien Kinder unterrichten.
Auch weil alle Augen auf Syrien gerichtet sind, nimmt die Welt nicht wahr, was gerade in Nigeria passiert. Auch hier droht eine humanitäre Katastrophe. Doch im Unterschied zu Syrien kann die Welt hier etwas tun. Denn in vielen der Regionen, in denen die Terrorgruppe Boko Haram wütete, konnte die Armee Gebiete zurückerobern und Menschen befreien. Die allermeisten von ihnen unterernährt, Zehntausende von Kindern vom Tode bedroht. Unsere Korrespondentin Shafak Larai berichtet aus dem Nordosten Nigerias. In der Provinz Borno wird die Hauptstadt Maiduguri wieder von Regierungstruppen kontrolliert. Hier finden die ausgehungerten Menschen eine erste Hilfe.
Er schwebt noch in Lebensgefahr. Der zweijährige Abdullahi könnte verhungern. Seine Mutter hat es gerade so geschafft, vor den Terroristen der Boko Haram zu fliehen und ihn hierher zu bringen nach Maiduguri. Hier kümmert sich nun ein Team der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen um die fast verhungerten Kinder. Es sind viele und täglich kommen neue. Die Kinder sind in einem sehr kritischen Zustand. Und jeden Tag haben wir es in unserer Intensivstation mit Krankheiten wie Lungenentzündung, Blutvergiftung, Malaria oder Durchfall zu tun. Krankheiten, die hier oft tödlich enden. Denn die Hilfsorganisationen können das Ausmaß der Krise kaum stemmen. 2,6 Millionen Menschen hat die Gewalt von Boko Haram zu Vertriebenen gemacht. Die Flüchtlingslager in Maiduguri, wo nun Tausende Zuflucht suchen, sind mehr als notdürftig. Es fehlt an allem. Aber immerhin seien sie am Leben, sagt die 12-jährige Babintu. Ihr Dorf wurde von Boko Haram-Kämpfern angegriffen. Mein Onkel und ich haben zusammen versucht zu fliehen, aber die Boko Haram-Kämpfer haben uns gesehen und haben uns auf ihren Motorrädern verfolgt. Sie haben meinen Onkel erwischt. Ich bin davongekommen. Babintus Onkel haben die Islamisten getötet. Nur ihren Großvater hat sich hier im Camp wiedergefunden. Seit 7 Jahren terrorisiert Boko Haram die Menschen im Nordosten Nigerias. Die nigerianische Armee hat die Lage lange nicht in den Griff bekommen. Erst unter einer neuen Regierung und mit Hilfe der Nachbarländer gelingt es ihr zunehmend, Orte aus der Kontrolle der Terrorgruppe zurückzuerobern. Die Bewohner dieser Orte, die sich nun aus ihren Verstecken trauen, machen das Ausmaß einer neuen Katastrophe deutlich. 65.000 Menschen droht der Hungertod, schätzen die Vereinten Nationen. Und die Außenwelt nimmt es nicht wahr. Die Hilfsorganisationen schlagen Alarm. Sie bräuchten deutlich mehr Unterstützung.
Und wir gehen in die Schweiz, wo um ein neues Gesetz heftig gerungen wurde. Kein Wunder, denn die neuen Befugnisse des Geheimdienstes könnte die Privatsphäre der Bürger erheblich beeinträchtigen. Die Nachricht mit Thorsten Schröder.
In einer Volksabstimmung haben sich die Schweizer heute mit großer Mehrheit dafür entschieden, die Befugnisse ihres Geheimdienstes auszuweiten. Zur Abstimmung stand ein bereits vom Parlament gebilligtes Gesetz. Es erlaubt, bei begründetem Verdacht unter anderem Telefonate abzuhören oder Computer auszuspähen. Befürworter sehen darin eine notwendige Stärkung der geheimdienstlichen Arbeit, etwa bei der Terrorabwehr. Gegner kritisieren eine Einschränkung der Bürgerrechte. Der Flugverkehr in Deutschland wird zunehmend durch private Drohnen gefährdet. Mehr als 40 Zwischenfälle hat die deutsche Flugsicherung in diesem Jahr registriert, 3-mal so viele wie im gesamten Vorjahr. Die Behörde bestätigte einen entsprechenden Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. In einigen Fällen hätten Passagierflugzeuge den Drohnen erst im letzten Moment ausweichen können. Die Flugsicherung fordert deshalb eine Registrierungspflicht und Führerscheine für Drohnenbesitzer. Im Golf von Mexiko ist gestern ein Öltanker in Brand geraten. Laut Betreiberkonzern ist das Feuer jetzt unter Kontrolle. Es laufe kein Öl aus. Das Schiff hat eine Kapazität für knapp 13 Millionen Liter Öl. Die Brandursache ist bisher unklar. Augenzeugen berichten von einer Explosion an Bord.
Im Krimi ist das oft verblüffend einfach. Da vergleichen Kommissare Bilder von Verdächtigen mit der Datenbank und schwupps hat der Computer den Täter mit Namen und Hausnummer herausgefunden. Die Gesichtserkennung ist nicht nur Fiktion. In den Landeskriminalämtern hilft sie, Nur nicht ganz so fix wie im Fernsehen bei der Aufklärung von Fällen. Da wäre es schön, wenn es für die Fahndung nach Terrorverdächtigen auch ein Computerprogramm geben würde, das vor allem ausländische Ausweise analysiert und so Leute, die gleich mehrere Pässe mit ihrem Bild benutzen, entlarvt. Es gibt diese spezielle Software, nur genutzt wird sie nicht. Gabi Probst.
Das ist der Personalausweis des Rumänen Corin M. Das ist der Ausweis des Rumänen Ionut B. Unterschiedliche Namen, aber das gleiche Foto. Und das 52 Mal. Flog so ein gefälschter Ausweis in einer Stadt auf, wusste die Polizei in einer anderen Stadt nichts davon. Der Fall war für den Ermittler Wolfgang Volland die Initialzündung. Der Hauptkommissar entwickelte vor 3 Jahren im LKA Berlin eine Software, um Betrügern das Handwerk zu legen.
Wir haben hier einen Deutschen mit einem Ausweis, wir haben einen Österreicher mit einem Ausweis und wir haben einen Belgier mit Ausweis. Und dieses Programm würde dann erkennen, insbesondere wenn alle drei in verschiedenen Orten auftreten, dass dort ein Zusammenhang gegeben ist, weil sie alle drei das gleiche Bild haben.
Mit seinem Programm könnte man gespeicherte Fotos abgleichen, sofort Mehrfachidentitäten aufdecken, auch bei Asylantragstellern. Bisherige Programme seien dazu nicht in der Lage, sagt der Kommissar. Als Wolfgang Volland vor 2 Jahren sein Programm beim Bundesinnenministerium vorstellt, lehnt die Behörde kategorisch ab, aus Datenschutzgründen. Auf unsere Anfrage jetzt eine ganz andere Antwort, man sei gesprächsbereit. Gesprächsbereit für eine Software, für die der Berliner Polizeipräsident dem Erfinder schon 2013 einen Präventionspreis übergab. Er fordert endlich eine länderübergreifende Kooperation.
Das macht nur Sinn, wenn es tatsächlich die bundesweite Datenbank gibt, sodass man erkennen kann, ob der Mensch, der heute in Berlin auftaucht, vielleicht gestern in München oder Hamburg war.
Der Bund der Kriminalbeamten hat für die Verzögerung kein Verständnis.
Dass den Amtssturm der Ministerien nicht mehr ansatzweise versucht wird, das System auf der fachlichen Ebene zu verstehen und weggedrückt wird. Das ist schon fast eine Sabotage.
Das Fraunhofer-Institut stellte übrigens in einer Testphase lediglich eine Fehlerquote von 0,1% fest. Für Volland ein schwacher Trost. Er sieht für die Sicherheit in Deutschland 2 verlorene Jahre.
Wir kommen zum Sport und zur Fußball-Bundesliga, die sich mal wieder selbst zu überholen scheint. Es ist der 5. Spieltag, Andreas Keckel, und schon der 2. Trainer wurde entlassen.
Ja, die Clubs verlieren ganz offensichtlich immer früher die Nerven und meinen, die Notbremse ziehen zu müssen. So passiert heute in Hamburg, wo der HSV sich vom einstigen Nicht-Abstiegshelden Bruno Labbadia getrennt hat. 16 Monate nachdem Dietmar Beiersdorfer dem Coach nach der damaligen Rettung noch ein Denkmal setzen wollte, zog der HSV-Boss heute einen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit. Offizielle Begründung, man sehe keine Entwicklung in der Mannschaft. Das Ganze wurde dem Trainer übrigens telefonisch mitgeteilt, weil der keinen Wert auf eine persönliche Aussprache gelegt hatte. Heute dann, am späteren Abend, gab der Club bekannt, dass Markus Gisdol neuer HSV-Coach ist. Der ehemalige Hoffenheimer hat einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Auf Schalke ist von Trainerentlassung noch keine Rede. Aber für Markus Weinzierl wird es ganz allmählich ziemlich ungemütlich. Nach der 5. Niederlage der Königsblauen im 5. Ligaspiel. Mit dem 1:2 in Hoffenheim sind die mit so viel Hoffnungen gestarteten Schalker mittlerweile das Schlusslicht der Fußball-Bundesliga.
Mutlos, ratlos, punktlos. Die Schalker-Krise verschärft sich immer weiter. Wieder verloren, wieder keine Punkte. Schalke ganz unten.
Ich möchte jetzt noch nicht den Notstand hier ausrufen. Also, dafür wäre es noch zu früh. Aber so langsam müssen wir natürlich auch anfangen zu punkten. Und wenn es erstmal nur ein Punkt ist, aber dann sieht man wenigstens, dass wir am Leben sind.
Dabei ging es für die Schalker in Weiß gut los. 4. Minute, Breel Embolo auf Erik-Maxim Choupo-Moting. Die frühe Führung für die Gäste, ein optimaler Start nach den Rückschlägen der vergangenen Wochen. Doch die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl überließ danach den Gastgebern mehr und mehr das Spiel. Rückzug statt Selbstvertrauen, und das wurde bestraft. Kader Žabek mit der präzisen Flanke auf Andrej Kramaric. Der Ausgleich nach einer guten Viertelstunde. Hoffenheim nutzte die Unstimmigkeiten in der Schalker Abwehr konsequent aus. Ein individueller Fehler von Bentaleb leitete 4 Minuten vor der Pause die Führung für Hoffenheim ein. Dem hierbei mit viel Platz und Übersicht Lukas Rupp zum 2:1 für die TSG. Die Weinzierl 11 in den meisten Situationen zu weit weg von Ball und Gegner.
Ich glaube, dass man sagen muss, dass der eine oder andere nicht verstanden hat, dass wir momentan einfach da in diesem Abstiegskampf drin sind. Und ich habe dann gewisse Erfahrung, ich weiß, wie das geht, und ich weiß eines, so geht's nicht.
Auch in der zweiten Halbzeit agierten die Gäste ohne Struktur. Hoffenheim hätte die Partie schon viel früher entscheiden können. Amiri nach 73 Minuten. Der Druck auf Markus Weinzierl wächst. Es gibt Gesprächsbedarf beim Tabellenletzten.
Ich habe gesagt, dass ich den Trainer dann unterstütze, wenn ich das Gefühl habe, dass es vielleicht mal notwendig ist. Ich muss offen zugeben, das Gefühl habe ich. Und wir werden das sicherlich in dieser Woche in aller Ruhe, aber mit aller Vehemenz mal ganz klar deutlich machen, um was es hier geht.
In der Nachspielzeit hatte Schalke dann noch Pech, dass Schiedsrichter Tobias Welz das Handspiel von Demirbay im Strafraum übersah und nicht auf Strafstoß für die Gäste entschied. Hoffenheim brachte das 2:1 über die Zeit.
Wenn du natürlich neuer Trainer wirst bei Schalke 04 und 5 Niederlagen nach den ersten 5 Spielen hast, dann ist das so, wenn man sich, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann und auch will in der Sommerpause oder vor dem Antritt. Aber es ist jetzt so und jetzt werden wir uns wehren und werden da alles dafür tun.
Krisenzeiten auf Schalke. Es sind die wohl schwierigsten Wochen in der Trainerkarriere von Markus Weinzierl.
Tja, die Schalker hochgewettet, tief gefallen. Das ganze Gegenteil davon ist der 1. FC Köln, den vor der Saison doch kaum einer auf dem Zettel hatte. Zumindest nicht als Aspirant auf einen Spitzenplatz. Aber genau auf einem solchen steht der FC auch nach diesem 5. Spieltag noch. Nach dem 1:1 gegen Leipzig. Auch der Aufsteiger bleibt damit ungeschlagen. Auf beiden Seiten zeichnen österreichische Trainer verantwortlich. Die Herren Stöger und Hasenhüttl, die sich heute erstmals in der Bundesliga gegenüberstanden.
Nach der Punkteteilung sahen sie so glücklich aus wie zu gemeinsamen Zeiten bei Austria Wien, als die beiden 3 Meistertitel und 3 Pokalsiege zusammen feiern konnten.
Ich bin sehr zufrieden, muss ich wirklich sagen, weil es ist vieles eingetreten, was wir gewusst haben über den Gegner. Spielstarke Mannschaft, schnelle Mannschaft, permanent mit Zug zum Tor, gefährlich.
Groß der Respekt vor der Spielstärke des Teams seines Landsmanns. Der FC-Anhang dagegen forderte selbstbewusst einen Sieg und damit den Sprung auf Platz 2 der Tabelle. Und Osako demonstrierte als erster den Anspruch der Kölner, Bayernjäger Nummer 1 zu werden. Doch Peter Stögers Blick zu Recht skeptisch, denn in der 5. Spielminute war es der Schotte Oliver Burke, der die Leipziger in Führung brachte. Der erst 19-Jährige zum ersten Mal in der Startelf, sein Schuss von Sörensen allerdings noch abgefälscht. Das Team von Ralf Hasenhüttl mit unglaublichem Selbstvertrauen belohnt für eine starke Anfangsphase.
Es ist schon sehr viel von Anfang an auch aufgegangen von dem, was wir uns versprochen haben. Wir wollten heute nicht mit schnellen Stürmern agieren, sondern eher vor die Abwehr spielen. Da sind wir schwerer ausrechenbar, das hat gleich perfekt funktioniert. Olli erst als Tempo aus der Tiefe zu kommen, das hat beim Tor perfekt geklappt und vielleicht auch im Spur bei den Gegner damit überrascht.
Doch 20 Minuten nach dem 0:1 der Ausgleich der Kölner. Klasse Vorarbeit von Rausch und Osako mit seiner zweiten Chance, bei der diesmal einfach alles passte. Das 1:1 durch den 2. Saisontreffer des Japaners. Der verdiente Ausgleich und entsprechend der Stimmungswechsel bei den Übungsleitern. Für die erste erwähnenswerte Szene nach der Pause sorgte wieder Burke. Fotograf und Spieler überlebten unverletzt. Das Spiel allerdings flachte zusehends ab. Nur Risse für Köln und Sabitzer für Leipzig noch mit gefährlichen Aktionen. 1:1 der Endstand.
Also es hat vieles gepasst für uns. Wir sind ungeschlagen geblieben. Man hat gesehen, dass es kein normaler Aufsteiger in dem Sinne ist. Eine richtig gute Mannschaft. Deswegen mit dem Punkt zufrieden.
Immerhin, nach diesem Foulspiel von Rudnevs gegen Keita waren die Herren Hasenhüttl und Stöger mal nicht einer Meinung. Dafür bleiben beide Trainer nach diesem Unentschieden in dieser Saison weiter ungeschlagen.
Es ist eigentlich schade, dass wir nicht noch mehr mitgenommen haben, aber wir sind ja nicht unbescheiden. Wir wissen natürlich auch, als Aufsteiger hier einen Punkt mitzunehmen, ist aller Ehren wert.
Leipzig erarbeitet sich also weiter ordentlich Respekt in der Liga. Und in Köln kann man mit dem besten Saisonstart seit 27 Jahren auch ganz gut leben.
Ja, und so sieht die Tabelle aus nach dem 5. Spieltag. Die Bayern ganz oben, gefolgt von Dortmund und Köln. Gladbach 4. vor Frankfurt, Berlin und Leipzig. Die 2. Tabellenhälfte, Leverkusen da auf Platz 10 vor Augsburg und Freiburg in der Abstiegszone. Im Moment Ingolstadt, der HSV und Schalke. Ein Sieg für die Tennis-Geschichtsbücher gelang Alexander Zverev heute. Als jüngster Deutscher seit Boris Becker gewann der 19-Jährige ein Turnier der ATP-Tour. Zverev siegte im Finale von St. Petersburg in 3 Sätzen gegen US-Open-Sieger Stan Wawrinka aus der Schweiz. Dass längere Sportfilme nicht immer nur reine Actionstreifen sein müssen, das ist schon länger bekannt. Dass aber ein Snowboard-Actionwerk mit einem durchaus wissenschaftlichen Anspruch daherkommt, das ist doch ziemlich neu und spannend. Heute hat der neueste Film von Travis Rice, einer US-amerikanischen Legende in dieser Sportart, in München Premiere. Jan Wieken über The Fourth Face.
Wyoming. In Nordamerika beginnt der Film The Fourth Face von Travis Rice, der an mehr interessiert ist als nur adrenalinüberschwemmter Hochglanz-Action. Ich bin dankbar dafür, dass mir Snowboarden ein besseres Verständnis dafür gibt, wie der meteorologische Wasserkreislauf funktioniert. Als Snowboard-Profi ist Rice abhängig vom Wasser und seinen Aggregatzuständen. Schnee schmilzt, fließt zurück ins Meer, verdunstet, Wasserdampf zurück in der Luft. Rice studiert den Wasserkreislauf im Nordpazifik. 4 Jahre dauert sein Trip durch Länder, die vom Klima des Nordpazifiks beeinflusst werden. Japan ist das schneereichste Land der Welt. In Kamtschatka reist die Filmcrew an Orte, wo nie zuvor ein Mensch war. Das Highlight: Alaska. Auch dort nutzt Hauptdarsteller Rice die Hardcore-Snowboard-Action, um auf klimatische Veränderungen hinzuweisen. Wir wollen Leute an das erinnern, was sie eigentlich schon wissen. Die Wichtigkeit des Wassers und unser Umgang mit Mutter Natur. Dieser Film handelt davon, eins zu werden mit dem Biorhythmus des Planeten. Die Message ist einfach. Das Wasser verschafft Travis Rice Glücksgefühle. Und mit seinem Film will er den Blick schärfen für die Magie der Natur. Wenn dieser Film im Kopf der Menschen bleibt und den Leuten bewusst macht, dass wir alle eine Verantwortung gegenüber dem Planeten haben, leben wir in einer besseren Welt. Ohne funktionierenden Wasserkreislauf in Zeiten des Klimawandels auch kein Spaß bei perfekten Tagen im Schnee.
Noch rasch zu Carsten Schwanke und dem Montagswetter, das hoffentlich nicht so im Eimer ist wie ein Montagsauto.
Ja, auf keinen Fall wird es ein Schrottwetter, wenn ich das mal dazufügen darf. Aber es wird auch nicht ganz so sauber und störungsfrei wie der heutige Sonntag. Also dieses Bilderbuchwetter gibt es nicht, denn ein Wolkenband, eine Kaltfront hat sich heute auf den Weg gemacht Richtung Deutschland. Heute Nachmittag oder am späten Nachmittag oder Abend auch schon den Westen erreicht mit ersten Schauern, mit ersten Wolken. Und morgen Vormittag ist dann dieses Wolkenband genau in der Mitte unseres Landes angekommen. Das heißt, von Schleswig-Holstein bis hinunter nach Baden-Württemberg ist es stark bewölkt. Und es gibt immer wieder ein paar Regenschauer dahinter im Nordwesten. Scheint dann schon wieder die Sonne. Und ganz im Osten beginnt der Tag mit viel Sonnenschein. Und im Grunde genommen ändert sich an dieser Aufteilung im Verlauf des morgigen Tages nur wenig. Diese Front kommt kaum weiter nach Osten voran. Das heißt, ganz im Osten bleibt sonnig, genauso wie im Nordwesten. Und dazwischen diese Wolken, Schauer, im Süden zum Teil auch kurze Blitz- und Donnergewitter. Die Temperaturen unter den Wolken unter 20 Grad, mit Sonnenschein im Nordwesten 21 und im Osten bis zu 24 Grad. Und recht nett geht es in den nächsten Tagen weiter. Am Dienstag im Süden und Südwesten allerdings weitere Schauer und Gewitter. Die Temperaturen weiterhin eher über 20 Grad.
Vielen Dank, Carsten. Und wie immer empfehle ich Ihnen Sonntagstitel Thesen Temperamente, das jetzt folgt. Die nächste Tagesschau meldet sich um 2 Uhr. Und morgen begrüßt Sie hier im Studio Thomas Roth. Ich wünsche ihm eine gute Woche und Ihnen natürlich auch. Tschüss.